jedem Leistungssport, ob das unserer ist oder Fahrradfahren oder sogar im Schießen, überall wollen die Leute gewinnen. Mhm. Und wenn es was gibt, was das erleichtert, beziehungsweise wenn es etwas gibt, was im Grunde jeder macht. Mhm. Also es gibt immer einen Weg, mit Vernunft irgendwo hinzukommen, und es gibt den falschen Weg.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast von Rodeos. In unserem Podcast unterhalte ich mich mit inspirierenden Macherinnen aus unserer Region. Sie kommen aus den verschiedensten Bereichen dabei, sei es Sport, Kunst, Kultur, die Finanzen oder eben auch das Handwerk. Und ich möchte von Ihnen immer wissen, was macht Sie so erfolgreich? Wie finden Sie Ihre Motivation? Was inspiriert Sie? Und wie gehen Sie mit Herausforderungen im Alltag um? Und mein heutiger Gast ist eine echte Ikone im Bodybuilding. Jemand, der mit eiserner Disziplin, beeindruckender Kraft und einer unerschütterlichen Leidenschaft die Bühne der Fitnesswelt erobert hat. Er ist nicht nur mehrfacher deutscher Meister und internationaler Wettkämpfer, sondern auch ein Vorbild für all diejenigen, die nach ihrem persönlichen Maximum streben, sei es im Sport, im Leben oder eben auch im Mindset. Heute teilt er nicht nur seine Erfahrungen als Athlet, sondern inspiriert auch auf Social Media Tausende von Menschen mit seiner bodenständigen Art und seiner Liebe für seinen Lifestyle. Ich möchte in unserem Gespräch heute herausfinden, ob sich hinter der harten Schale ein weicher Kern versteckt, und mit ihm auch über die Herausforderungen und Hürden in seiner Karriere sprechen. Ich freue mich, euch endlich unseren Gast vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, David Hoffmann.
Hallo, danke schön.
Ja, freut mich, dass du da bist.
Ich wollte schon fragen, ob ich zu Kultur oder zu Sport oder zu Finanzen gehöre, aber den Schwerpunkt, den hast du ja schon gesetzt.
Ich glaube, den Schwerpunkt haben wir heute gesetzt. Ich weiß, normalerweise dreht sich in deinem Leben viel um Proteinquellen, aber heute geht es auch mal um eine Mineralienquelle. Deswegen zu Beginn die Frage, darf ich dir ein Mineralwasser anbieten?
Darfst du.
Und hättest du es gerne sehr sprudelig, medium oder still?
Ja, also Podcast und Interview tauglich ist ja, denke ich mal, still am ehesten.
Dann nehmen wir gerne das.
Trinke ich übrigens nicht zum ersten Mal.
Das ist wunderbar, ja. Das freut uns sehr. Ich glaube, wenn wir über deine Karriere sprechen wollen, so wie ich es gerade eingangs schon gesagt habe, dann müssen wir mittlerweile einige Jahre zurückgehen. Und ich glaube, angefangen hat tatsächlich alles schon im Kindesalter, richtig?
Die Leidenschaft zumindest oder das Interesse am Handelsport auf jeden Fall, ja. Ob man das schon Karrierebeginn nennen kann, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber in meiner Erinnerung wollte ich das halt schon immer machen. Und ich habe das dann später darauf zurückgeführt, dass mein Onkel so einen Kraftraum hatte. Und da hing eben alles voll so mit Postern, da lagen damals so Magazine rum. Und wir durften da nie rein als Kinder, fanden das aber halt voll interessant. Und ich glaube, da war so der Erstkontakt. Und ein Cousin von mir hat mir dann tatsächlich irgendwann später noch ein Foto geschickt, wo wir bei meiner Oma im Garten stehen. Ich schätze mal, da war ich vielleicht 3 Jahre alt, Schwarz-Weiß-Foto noch. Und bin da so am Posen schon.
Also ganz früh schon damit angefangen. Hattest du persönliche Vorbilder oder Menschen, die dich inspiriert haben, tatsächlich dann auch die Hantel sportlich in die Hand zu nehmen?
Ja, also ich glaube, das ist relativ normal. Das habe ich auch oft festgestellt, so dass kleine Kinder sowas cool finden. Also so Superman und Superhelden. Und ich hatte ja früher ein Geschäft in Koblenz, kann ich mich noch gut erinnern. Da stand so ein Kundenstopper auf dem Bürgersteig. Da war ein Bild drauf von mir in Pose. Und dann hast du ganz oft so kleine Kinder so, boah, Oma, guck mal und so, ne? Also irgendwie, glaube ich, fasziniert das Kinder generell. Und Vorbilder in dem Sinne waren dann natürlich so erstmal die Filme, so die Rocky-Filme und so weiter. Und dann später, so mit 15, habe ich angefangen, die Magazine zu lesen. Und da habe ich dann auch erstmal so festgestellt, okay, Arnold Schwarzenegger war ja auch mal ein richtiger Bodybuilder, also nicht nur ein Schauspieler, sondern hat halt auch 7-mal Mr. Olympia gewonnen. Und ja, da kann man sicherlich sagen, dass Arnold schon eine große Inspiration war und ist.
Und wann hast du oder vielleicht auch dein Umfeld gemerkt, als du mit dem Training angefangen hast, dass das mehr als nur so eine Phase ist?
Ja, also rückblickend für mich war das immer klar. Ich habe auch dann, als ich mir diese erste Zeitschrift gekauft habe damals, das war die August-Ausgabe 95 von der Sportrevue, da war auch für mich eigentlich schon klar, ich will da mal irgendwann in so einer Zeitung drin sein und ich will da irgendwelche Titel gewinnen, obwohl ich natürlich so gut wie keine Ahnung hatte, was da alles dazugehört und wie schwer das dann letztendlich ist. Aber ja, da war das für mich eigentlich schon klar, dass ich da in die Richtung gehen möchte. Hab dann zu Hause angefangen zu trainieren. Ich hatte so 2-3 Hanteln und dann habe ich meinen Bruder überzeugt, dass er sich dann die Hantelbank wünscht, ne? Mein kleiner Bruder, die habe ich dann halt benutzt. Und ja, dann habe ich das eigentlich ziemlich konsequent durchgezogen, hat auch zu Hause schon ganz gute Erfolge. Und mit 16 habe ich mich dann im öffentlichen Fitnessstudio angemeldet. Ja, ich habe im ersten Jahr so ungefähr 20 Kilo aufgebaut. Das ist dann für, ein, ja, für so einen 15-, 16-Jährigen ist das schon was. Und dann wirst du drauf angesprochen und so. Und ja, dann ging es eigentlich los, ne?
Und wie haben jetzt deine Mitschüler beispielsweise darauf reagiert?
Ja, das war dann so die Oberstufenzeit. Ich war halt bekannt dafür, ne? Ich habe regelmäßig im Unterricht dann auch Probleme bekommen, weil man hat dann damals irgendwann mal gelesen, du musst alle 2 Stunden was essen. Dann habe ich dann unterm Tisch immer so gegessen und habe dann da auch hier und da mal Strafen bekommen für. Auch da waren aber auch ein paar Lehrer dabei, die haben das dann bewundert, ne? Dass jemand das so durchzieht. Und ja, die halbe Abi-Zeitung war dann auch voll mit so Sprüchen zu meinem Reiskonsum und so weiter. Man muss sich oft rechtfertigen, komischerweise, ne? Also wenn du halt mittags Pommes mit Currywurst isst, ist das normal. Wenn du am Wochenende säufst, ist das normal. Aber wenn du halt immer eine Tupperschüssel mit Reis und Hühnchen dabei hast, dann musst du dich oft rechtfertigen. Aber dann gab es dann doch öfter so Situationen dann, gerade wenn mal jemand besoffen war oder so, dann kamen die dann an so, ja, eigentlich machst du es ja richtig. So, ne? Ja, also ich würde sagen, war schon überwiegend positiv.
War das dann auch der Ansporn für dich weiterzumachen?
Was Mitschüler sagen? Nee. Nee, das war so mein Ding. Das war auch nicht so, dass ich das gemacht habe, irgendwie um Mädels zu beeindrucken oder so. Man stellt dann relativ schnell fest, dass das eher störend ist, ja, weil man feiert weniger, man säuft nichts und macht halt so sein Ding. Aber das war eigentlich unabhängig von meinem Umfeld.
Also das sind ja eigentlich auch schon sehr große Ziele, die du dir in einem sehr jungen Alter gesetzt hast. Ne? Wenn du gesagt hast, mit 15, 16 hast du das erste Mal die Zeitschrift aufgeschlagen und hast gesagt,
ja, zum Glück im Nachhinein hat es geklappt. Ne? Das wäre peinlich gewesen. Aber.
Ja, aber du hattest ja ein Ziel, auf das du hingearbeitet hast. Und ich glaube, die Motivation gerade in dem Alter ist auch schon sehr beeindruckend, weil wenn ich jetzt überlege, was ich so mit 15, 16 gemacht habe, dann war ich dann doch eher in einem anderen Lager unterwegs. Ne? Also ich bin dann, glaube ich, auch auf die ersten Partys gegangen, habe Freunde getroffen, habe mittags eher meine Currywurst-Pommes in der Mittagspause gegessen und Reis und Hähnchen haben da jetzt weniger stattgefunden.
Ja, also es soll jetzt auch nicht so klingen, als hätte ich jetzt gar keine Jugend gehabt. Ne? Es ist dann halt, es verlagert sich halt ein bisschen. Man hat einen anderen Freundeskreis, beziehungsweise einen Teil vom Freundeskreis, den ziehst du dann halt auch mit da rein. Wir waren dann damals da in Lahnstein so eine Clique von 10, 12 Leuten, die alle gut Gas gegeben haben und die dann eigentlich alle auch keinen Alkohol getrunken haben. Und wenn man dann so zusammen unterwegs war, dann hat das auch wieder gepasst. So, ne? Also ist dann eher so später, wenn man dann im Profisport ist und wenn es dann halt extrem wird, dass man sich dann ziemlich Prioritäten setzen muss und der Tag halt nur 24 Stunden hat und sich dann halt ein bisschen so abkapselt.
Wie ging es denn dann für dich weiter? Also wie ist der Weg so in diese Profikarriere gestartet?
Naja, sehr langsam, weil es war ja damals ein bisschen eine andere Zeit als heute. Also heute gibt es Leute, ich hatte kürzlich Besuch vom Johannes Lukas, wird dem einen oder anderen, der zuhört, der wahrscheinlich ein Begriff sein in der Fitnessszene. Der hat da seine Gummibärenbande bei sich. Die Jungs sind 15, 16, 17 und die verdienen teilweise schon richtig gut Geld über Influencer-Tätigkeiten. Mhm. Und das war ja damals gar keine Perspektive. So gesehen habe ich dann immer noch so versucht, zweigleisig zu fahren, habe noch Abitur gemacht, habe noch studiert. Habe auch mal ja, knapp 3 Jahre angestellt gearbeitet noch und habe immer gedacht, ich muss noch was Richtiges machen, was Vernünftiges machen. Dementsprechend hat das die Profikarriere wahrscheinlich ein bisschen verlangsamt. Man hat auch früher nicht so diesen Zugang gehabt zu Informationen und zu Personen. Ich hatte halt diese Zeitschriften und dann hat man so seinen Kreis. Ich meine, das ist ja heute, kann man sich das kaum noch vorstellen, aber ich habe meine erste Meisterschaften gemacht 2000. Da gab es kein Instagram, kein YouTube. Da hatte man überhaupt keinen Zugang zu so Leuten. Aus diesem Profizirkus. Und da war das halt immer noch sehr, sehr weit weg. Und dann hat man natürlich auch wieder Phasen gehabt, wo man dann ein bisschen realistischer wurde. Gedacht hat, ja, jetzt studiere ich halt dann doch erstmal. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis ich dann deutscher Meister wurde, das erste Mal war dann 2008. Und da habe ich dann eigentlich das erste Mal so gedacht, okay, du hast vielleicht wirklich das, also dann wieder realistisch, nicht als 15-Jähriger, sondern realistisch gedacht, du hast vielleicht das Potenzial, da wirklich Profi zu werden.
Eine Frage, die ich mir immer wieder in unserer Vorbereitung gestellt habe. Ich glaube nicht, korrigiere mich gerne, dass ich dich als Genussmenschen bezeichnen kann. Weil ich habe mir vielmehr die Frage gestellt, ob man nicht auch irgendwie so ein bisschen masochistisch veranlagt sein muss, das alles so eisern und mit dieser Disziplin tatsächlich auch durchzuziehen.
Ja, da wird es natürlich dann philosophisch, was ist halt Genuss, ne?
Mhm.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wahrscheinlich keiner hier im Raum, inklusive dir, schon mal eine Schüssel Haferflocken so genossen hat wie ich.
Ja.
Weil wenn du halt 6 Monate lang eine Diät machst, wobei Diät halt einfach heißt, nach Plan zu essen. Aber in der Wettkampfvorbereitung fängst du dann halt auch irgendwann an, die Kalorien zu reduzieren, um das Körperfett runterzukriegen. Und wenn man dann mal halt 3 Monate lang Hunger hatte, und mit Hunger meine ich nicht so, was der normale Mensch drunter versteht, so, ja, ich hätte mal Bock, was zu essen, sondern wirklich, dass man morgens aufsteht und sich aufs Frühstück freut und dann auf die Uhr guckt, 2 Stunden lang, bis man wieder was essen darf. Und dass du abends nach dem Essen schnell ins Bett willst, bevor der Hunger wiederkommt, dass du dann schläfst. Oder wenn du Hunger hast, dass du halt einen Schluck Wasser trinkst und vielleicht noch an einer Salatgurke knabberst. Wenn du das mal ein paar Monate lang erlebt hast und dann ist dieser Wettkampf vorbei und du kannst wieder essen, was du willst, das kann man nicht beschreiben. Also dann, das ist dann echter Genuss.
Mhm. Ist das auch das, was dich irgendwie antreibt und motiviert, dir diese Struktur und Disziplin zu geben, immer weiterzumachen?
Der Genuss danach?
Ja.
Nee, das ist, also am Anfang möchtest du halt, wenn du so anfängst mit 15, willst du halt Muskeln aufbauen, dicken Arm haben und so und dann willst du irgendwann halt mal Meisterschaften machen und dann willst du die gewinnen und dann willst du halt einfach immer nur besser werden nach Möglichkeit. Und das ist das, was dich antreibt, dass du ein Bild von dir im Kopf hast, wie du einen Pokal kriegst oder wie du hinterher Interviews gibst oder Autogramme schreibst oder wie du halt an dem Tag dann aussiehst auf der Bühne. Ne? Das ist das, was dich antreibt. Und danach wieder zu essen, ist dann gut und schön, aber das ist nicht der Anlass oder der Grund, warum man das macht, natürlich.
Hast du manchmal auch so Tage, an denen du sagst, boah, nee, gar keinen Bock heute?
Also man muss jetzt ein bisschen differenzieren. Ich bin jetzt ungefähr 3 Jahre so aus dem aktiven Profigeschehen raus. Aber wenn du, wie gesagt, in so einer Wettkampfvorbereitung bist, dann stellt sich keine Frage, ob du Bock hast. Ja, ich sage das immer so, das ist halt so ein bisschen wie Zähneputzen. Ein kleines Kind musst du das immer so aufdrängen. Du machst es wahrscheinlich jeden Tag, ohne drüber nachzudenken, aber es ist jetzt nichts, wo du morgens aufstehst und denkst, ja, voll Bock, heute Zähne zu putzen, das gehört halt dazu. Wenn ich mir halt vorstelle, es gibt Leute, die gehen 40 Jahre auf die Arbeit, also ohne das irgendwas abwerten zu wollen, aber die machen halt einen Job, auf den sie keinen Bock haben eigentlich und ziehen das trotzdem 40 Jahre lang durch, da denke ich mir auch, boah, nicht schlecht. So ähnlich ist das halt, ne? Also ich denke mal, die meisten Leute, die im normalen Lebenswandel nachgehen, die werden sich jetzt nicht jeden Morgen denken, habe ich heute Bock, auf die Arbeit zu gehen, sondern man macht es halt. Und so ist das in so einer Vorbereitung auch. Man fühlt sich manchmal, so versuche ich das immer zu einem zu erklären, der davon keine Ahnung hat oder keine Erfahrung mit hat, als hättest du halt die Krippe, die tut alles weh, du bist müde, du willst eigentlich Licht ausmachen, dich ins Bett legen und du denkst aber, okay, jetzt ist Samstagabend, ich muss heute Beine trainieren, ich fahre jetzt ins Studio, alleine, ist keiner da außer mir. Weil keiner Bock auf sowas hat. Und dann quäle ich mich da 2,5 Stunden, obwohl ich Hunger habe, mir alles wehtut. Danach fühlst du dich kurz geil, weil du halt weißt, okay, ich habe jetzt was gemacht, was kaum jemand machen würde und ich habe es abgehakt. Aber in den letzten Phasen von so einer Wettkampfvorbereitung, da hat man keinen Spaß daran.
Weil
du bist ja halt auch gewöhnt, ins Studio zu gehen, du hast einen Pump, du hast Kraft. Idealerweise wirst du von Training zu Training besser und stärker. Und dann bist du halt in so einer Phase, wo du nur noch irgendwie durch musst.
Wie wichtig sind dann Routinen in deinem Alltag?
Ja, extrem wichtig. Also Bodybuilding, da fällt ja alles auf Routinen zurück. Also man muss schlafen, man muss trainieren, man muss essen. Und je regelmäßiger, also die Bodybuilder, die werden dann echt schlimm. Am liebsten immer im eigenen Studio, am liebsten, wenn du Brust trainierst, das T-Shirt, wenn du Beine trainierst, die Socken und alles so routiniert wie nur möglich.
Welchen Einfluss haben denn diese Routine auf dein Privatleben?
Sag mal, für Angehörige, die dann irgendwelche Feste feiern oder essen gehen wollen oder in Urlaub wollen und so weiter, für die ist das dann eher ein Problem, glaube ich. Klar, wenn man jetzt eine lange Saison hatte, dann kann man sich auch vorstellen oder hat auch Lust, mal in Urlaub zu fahren. Aber wenn du jetzt auf ein Ziel hinarbeitest, wenn du weißt, in einem halben Jahr ist Mr. Olympia und das ist, ich habe so und so viele Chancen im Leben vielleicht da zu stehen, dann denkst du nicht, oh, jetzt wäre aber schön, in Urlaub zu fahren, sondern dann, da gibt es dann halt nur eins.
Das heißt, deine Familie muss auch manchmal zurückstecken.
Ja, also ich habe ja nie irgendwie verlangt, dass meine Frau auch nichts essen darf oder so. Aber klar, das schränkt halt schon so ein bisschen ein, so in dem, was halt normale Leute in Anführungszeichen halt so gerne machen, ja.
Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, du hast sehr erfolgreich sehr viele Meisterschaften gewonnen und für dich entschieden, national wie auch international. Gibt es für dich einen Sieg, der unvergessen ist oder auf den du besonders stolz bist?
Ja, es gibt schon so ein paar Meilensteine, ne? Also wenn man jetzt so ein Fazit unter eine Karriere ziehen möchte, dann waren halt, ich war dreimal bei Mr. Olympia, das ist der größte Wettkampf, den es gibt. Und zu der Zeit, wo ich da war, war ich auch der einzige Deutsche. Also in den 3 Jahren war ich der erfolgreichste deutsche Bodybuilder sozusagen. Aber so die Meilensteine, das war das erste Mal die deutsche Meisterschaft 2008 zu gewinnen. Weil da habe ich halt, seit ich 15 war, wollte ich deutscher Meister werden. Und dann 13 Jahre später hat es dann geklappt. Und da gehst du halt auf eine Meisterschaft, da sind Männer, Frauen, große, kleine, verschiedene Gewichtsklassen, dies, das. Und die sind ja im Bodybuilding, die Meisterschaften, die sind meistens eigentlich immer aufgeteilt in eine Vorwahl und in ein Finale. In der Vorwahl wird schon mal so aussortiert, wer dann ins Finale kommt, das sind 5 oder 6 dann meistens. Und nach der Vorwahl kamen halt schon alle zu mir und haben gratuliert. Und das war dann halt schon ein geiles Gefühl, ne? Zu wissen, hier laufen 150 Leute rum und du bist wahrscheinlich heute Abend der Letzte, der auf der Bühne steht. Und ja, das war dann auch so ein kleiner Durchbruch für mich, weil ich dann kurz danach in den USA bin, Fotoshootings und so, da ging das halt alles so los. Das habe ich so in sehr schöne Erinnerung. Dann war ich beim Olympia das erste Mal, war auch schön. Aber was dann halt nochmal so ein richtig krasser Wettkampf war, war in Frankfurt. Dennis James Classic hieß der Wettkampf, der war erstmals 2018 in der Jahrhunderthalle. Und da hatte ich halt so meinen ersten Hype so richtig groß in Deutschland, weil ich war, wie gesagt, der Einzige, der beim Mr. Olympia war und kam dann zurück. Und in Frankfurt gab es dann eine Profimeisterschaft und da waren halt 2.500 Leute, überwiegend aus Deutschland und überwiegend Fans. Jeder Bodybuilding-Fan, der damals da war, der sagt, das ist unerreicht eigentlich, dieses Event.
Mhm. Also wir haben jetzt schon festgestellt, die Anerkennung von Mitmenschen ist nicht deine Motivation. Der Genuss beim Essen nach einem Wettkampf ist auch nicht deine Motivation. Was ist denn dann der Erfolg?
Naja, Anerkennung von Mitmenschen gibt es ja halt solche und solche. Natürlich ist, wenn, sagen wir mal, ein Thomas Scheu zum Beispiel, das ist eine Legende hier auch in der Umgebung, ne? Mehrfacher Weltmeister, der lange vor mir schon sehr, sehr gut war. Und wenn der dann irgendwo ein gutes Wort über dich verliert oder so, das ist dann schon was Schönes. Aber wenn jetzt halt irgendjemand, der keine Ahnung hat, sagt, ja, lass es doch sein, warum isst du hier aus der Tupperschüssel, genieß mal dein Leben oder so, das war mir halt egal, ne? Also von so Leuten habe ich halt keine Anerkennung gesucht. Klar suchst du irgendwo Anerkennung und klar ist das schön, wenn du für das, was du machst und liebst, bekannt bist. Und wenn du auf der FIBO stehst und dann kommt ein erwachsener Mann zu dir und ist am Zittern und hat schwitzige Hände, weil er dich das erste Mal sieht und kriegt kein Wort mehr raus und so. Das sind schon, ist schon eine schöne Anerkennung irgendwo natürlich für das, was du da so treibst. Mhm. Aber also ich sage immer, als Bodybuilder oder als Profi hast du im Endeffekt 3 Sachen, die dich antreiben. Das eine ist halt, du verdienst damit Geld. Du möchtest Titel gewinnen und das andere ist, du willst halt besser werden. Also du hast so immer auch den Wettkampf mit dir selbst, wie hast du früher schon mal ausgesehen beim letzten Wettkampf, und du hast immer so diesen Kampf, einmal alles perfekt hinzukriegen. Kein Wettkampf-Bodybuilder sieht ja immer so aus, wie man das von der Bühne jetzt kennt, sondern das ist eine Punktlandung und fast niemand am Ende seiner Karriere sagt, ich habe es 100%ig hinbekommen. Ne? Mhm. Jeder sagt, ah, ich habe 2 Tage vorher besser ausgesehen, ich habe am Abend danach besser ausgesehen. In dem Jahr waren meine Beine besser, in dem Jahr waren die Arme besser, da war ich härter, da war ich schwerer. Und jeder hat so im Kopf, ich will es einmal 100% auf den Punkt bringen.
Mhm. Abgesehen davon, dass du ja schon mit mehrfachen Titeln ausgezeichnet wurdest, die ja eigentlich darlegen, dass du es schon geschafft hast. Kannst du von dir persönlich sagen, dass du es geschafft hast? Einmal perfekt zu sein?
Nee. Also es gibt Sachen, wenn ich mir die jetzt angucke, auch mit ein bisschen Abstand, da denke ich, okay, das war schon echt gut.
Mhm.
Manchmal muss ich auch selber schmunzeln, wenn ich so sehe, wie man früher trainiert hat. Und dann denke ich, das war schon krass. Also ich habe es ja eben kurz so angerissen, so wie meine Karriere verlaufen ist. Ich denke halt, wenn ich in einem früheren Alter, ich bin ja erst sehr spät Profi geworden, habe meinen ersten Profi-Wettkampf mit 38 gemacht, wo die meisten halt schon aufhören. Also Chris Bumstead ist jetzt 29, glaube ich, und geht in Ruhestand schon. Da habe ich ja gerade angefangen. Und da denke ich manchmal schon so, hätte ich früher angefangen, vielleicht richtigen Coaches um mich rum gehabt schon und auch finanziell diese Möglichkeiten gehabt wie heute, dann wäre das anders gelaufen. Mhm. Vielleicht auch so eine Krankheit vom Bodybuilder, dass man immer dann so guckt, was war nicht so gut.
Mhm. Also während wir uns unterhalten, habe ich schon so das Gefühl, dass da wahrscheinlich immer noch so ein kleines Feuer in dir brennt und die Leidenschaft ja auch immer da sein wird, ist vielleicht irgendwann doch noch so zu machen oder zu schaffen oder irgendwann diesen eigenen Perfektionsgedanken erfüllen zu können. Aber wie gehst du denn damit um? Du hast das ja gerade selbst schon angesprochen. Du bist ja jetzt dann, also die erste Meisterschaft hast du, glaube ich, gerade gesagt, da warst du 38. Jetzt sind ja seitdem... Der erste Profi-Wettkampf, Entschuldigung. Da warst du 38, jetzt sind noch mal ein paar Jahre vergangen. Wie gehst du damit um, dass dein Körper dir im Zweifelsfalle irgendwann sagen wird, ja, lass gut sein, David?
Ja, also der Punkt, ich habe jetzt vor 3 Jahren den letzten Wettkampf gemacht. Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie furchtbar schlecht war oder kurz vorm Zusammenbruch oder so. Aber ich habe 2019 einen Bandscheibenvorfall gehabt, war danach noch 2-mal bei Mr. Olympia. Aber ich hatte eigentlich immer, ich war 2-mal 11. und 1-mal 12. Also mehr oder weniger das gleiche Resultat am Ende. Und habe dann 2021 war es, die Quali verpasst zum Mr. Olympia. Und das war halt für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du schon eine Verletzung, hast du einigermaßen weggesteckt. Aber besser zu werden, wird jetzt unrealistisch. Und das war dann halt auch so der Beweggrund, dann eigentlich aufzuhören.
Mhm. Und wie wichtig würdest du sagen, dann in der Situation, weil nicht nur bei dir, sondern generell in der Branche, in dem Berufsfeld steht und fällt ja alles damit, dass der Körper mitspielt. Wie wichtig ist es dann, ein zweites Standbein zu haben?
Also ich habe das immer für wichtig gehalten. Auch da wieder rückblickend, ich hatte immer Angst, also Sponsorverträge, die werden meistens so auf 2 Jahre gemacht. Und ich habe dann damals auch immer so gedacht, ja, wenn dir was passiert, wenn du keinen Sport mehr machen kannst, Verletzung, Krankheit, was auch immer, dann stehst du da, also musst du noch was anderes machen. Ich war dann immer noch selbstständig nebenbei oder habe gearbeitet oder beides. Aber das ist ja immer so die Frage, ob man halt alle Eier in einen Korb legt und dann da Vollgas gibt, kann man wahrscheinlich erfolgreicher sein oder ob man so ein bisschen auf Nummer sicher geht. Heutzutage, wie gesagt, ist das ein bisschen anders, weil man ja diese Verdienstmöglichkeiten hat und sieht, wie es funktionieren kann. Dann kann man sich so diese Brot- und Butter-Selbstständigkeit, die ich halt auch noch habe, die kann man sich dann eben sparen. Brauchst du nur ein Handy und vielleicht noch ein Laptop, das war's.
Welche Lektionen würdest du gerne Menschen mitgeben, die jetzt gerade ganz am Anfang stehen in dem Bereich, also quasi vor der Profitür?
Es reicht auf jeden Fall nicht, sich drauf zu verlassen, ein guter Athlet zu sein, sondern man muss dann auch selber schauen, dass man eben eine Followerschaft aufbaut und entsprechend Relevanz gewinnt in Social Media Fragen, wenn man davon leben möchte. Und ansonsten, was man auch oft beobachtet, ist das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, dass Leute relativ früh, dann halt mit 15 schon sagen, ah, wenn die Schule endlich rum ist, dann kann ich nur noch Bodybuilding machen. So läuft es halt auch nicht. Ne? Also klar, ein Profi, der wird noch mal ein bisschen besser, wenn er wirklich gar nichts anderes mehr macht als Essen, Schlafen, Trainieren, Physiotherapie und Social Media. Aber bevor man hinter sich alle Brücken einreißt, da sollte man dann halt wirklich schon großes Talent bewiesen haben und auch schon vielleicht Meisterschaften gewonnen haben, bevor man sagt, ich lasse jetzt alles andere liegen und mache nur noch Bodybuilding.
Was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ich habe mich natürlich vorbereitet, deswegen ist das für mich vielleicht ein selbstverständlicher Sprech. Aber was genau ist denn eigentlich ein Profi? Also man spricht ja beim Bodybuilding immer von Amateuren und vom Profi. Wie wird man denn ein Profi und was genau ist denn jetzt eigentlich dann auch ein Profi?
Im Grunde gibt es im Bodybuilding eben Meisterschaften, die verschiedene Wertigkeiten haben. Es gibt regionale, es gibt nationale, es gibt internationale. Und je nachdem, wie die eben sanktioniert sind, die Wettkämpfe, kann man da eine Pro-Card gewinnen, also Profi werden. Das war ganz früher, musste man Weltmeister werden und dann konnte man Profi werden. Und mittlerweile gibt es eben mehr Wettkämpfe auf der ganzen Welt, internationale, größere Wettkämpfe, wo Profikarten ausgegeben werden. Heute ist der Profi teilweise weniger wert, als früher eben mal ein deutscher Meister war oder sowas. Es wird ein bisschen zu weit führen, dieses ganze Verbandsthema aufzudröseln, glaube ich. Aber eine Profikarte berechtigt dich eben an Profi-Wettkämpfen teilzunehmen. Wenn du irgendwie mit Hängen und Würgen gerade so Profi geworden bist, reicht das aber heute nicht mehr, um bei den Profis auch gut zu sein.
Mhm.
Bis du als Profi eben interessant wirst oder Preisgelder gewinnst und so weiter, dann musst du wieder einer von den Top-Profis sein erstmal.
Glaubst du, dass Social Media dazu beigetragen hat, dass diese Branche sich so weiterentwickelt hat und auch gewachsen ist?
Ja, mit Sicherheit. Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber es war auf jeden Fall mal so, dass auf YouTube, glaube ich, Kosmetik und Fitness so die Top-Themen waren. Jeder hat eigentlich fast Instagram heutzutage. Und was soll man denn da erzählen so den ganzen Tag, ne? Wie man im Büro sitzt oder deshalb ganz viele Leute, habe ich den Eindruck, die gehen halt trainieren, damit sie da was posten können und auch so dazugehören. Und diese ganze Selbstdarstellung, die begünstigt das ja natürlich, ne?
Mhm.
Also wenn man zeigen kann, guck mal hier, wie dick mein Arm ist oder wie flach mein Bauch oder mein Hintern so rund und so weiter, dann ist das natürlich für viele auch eine Motivation, ins Gym zu gehen, ne? Und das hat insgesamt alles so ein bisschen, beschleunigt sich halt immer noch selber weiter, weil dann natürlich neue Leute auftauchen, die wiederum noch mehr Leute da also reinziehen im positiven Sinne. Aber so Leute wie Chris Bumstead zum Beispiel jetzt mit, weiß nicht, wie viel er jetzt aktuell hat, 25 Millionen Follower oder so, der in Anführungszeichen eigentlich nur Bodybuilding macht. Das waren ja früher Dimensionen, die hast du als Top-Schauspieler oder so hast du vielleicht so viele Leute hinter dir versammelt. Und ich denke, das begünstigt sich gegenseitig. Ne?
Mhm.
Also die Social-Media-Geschichte bringt viele zum Sport. Bessere Leute kommen in den Sport, verkaufen sich immer besser, ziehen dann wieder noch mehr Leute rein. Und auf die Art ist das die letzten Jahre ganz schön gewachsen. Ja.
Mhm. Nerven dich trotzdem manchmal, ich nenne sie jetzt mal Trittbrettfahrer, die nur für den Social-Media-Hype aufspringen, weil du sagst über dich, dass deine Vorbilder so in dieser Golden Era liegen und die sind ja so ganz weit davon entfernt, was heute auf Social Media beispielsweise stattfindet oder wie sich heute auch viele Menschen in der Szene oder in der Branche selbst darstellen.
Ja, ich meine, letzten Endes ist das jedem selbst überlassen. Ich bin da, glaube ich, zu sehr in meinem eigenen Ding, als dass ich mich darüber aufregen würde, ne? Es gibt eben Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding, es gibt diese ganzen Influencer, es gibt Fitness-, Freizeitsportler. Insgesamt freue ich mich, wenn die Branche wächst. Ist für mein Studio gut, ist hier für die Umsätze gut. Ich finde es auch allgemein gut, wenn Leute sich mit Ernährung, Fitness, Gesundheit und so weiter befassen. Ich bin auch echt froh, dass ich ein Produkt verkaufen kann, also sowohl was Nahrungsergänzung als halt auch Studio angeht, wo ich mir echt keine Sorgen machen muss. Das kann man wirklich guten Gewissens verkaufen. Und wenn einer 5-mal ins Studio rennt die Woche oder 7-mal, dann tut er sich immer noch was Gutes gegenüber 99% aller anderen Leute, die eben zu Hause sitzen. Von daher finde ich es gut, wenn die Branche wächst und wenn viele Leute sich dafür interessieren. Was manchmal so als Sportler ein bisschen störend ist, wenn halt ein Laie oder ein interessierter Laie dann eben denkt, der und der wäre ein krasser Bodybuilder, weil er eben auf Instagram viele Follower hat und in seinem Badezimmer, in seinem Spiegel toll aussieht, vielleicht auch Photoshop ein bisschen nachgeholfen hat. Das stört dann ein bisschen, aber letzten Endes, das sieht man ja auch öfter mal, wenn dann Influencer den Ausflug auf die Bühne wagen. Die Realität bleibt ja die Realität.
Vielleicht können wir noch so ein bisschen über Klischees auch sprechen. Ich glaube, die Branche, in der du unterwegs bist, das Bodybuilding, ist ja sehr klischeebehaftet bei vielen Menschen, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, die keine Berührungspunkte zu der Szene haben. Und ein Riesenthema, was ja in dem Zuge auch immer im Raum steht, ist ja das Thema Testosteron.
Wie ist die Frage?
Ich habe gedacht, du erzählst mir jetzt mal ein bisschen was zu deinem Standpunkt dazu.
In jedem Leistungssport, ob das unserer ist oder Fahrradfahren oder sogar im Schießen, überall wollen die Leute gewinnen.
Mhm.
Und wenn es was gibt, was das erleichtert, beziehungsweise wenn es etwas gibt, was im Grunde jeder macht, zum Beispiel die Diskussion damals mit Jan Ulrich, die fand ich halt bodenlos, ja, dass sein eigenes Team ihn praktisch rausschmeißt oder sogar verklagt und sich dann so hinstellt, ja, er hat uns ja alle betrogen, wobei jeder genau weiß, was abgeht und dass alle das machen. Lance Armstrong genau das Gleiche. Das ist halt eine sehr verlogene Diskussion. Also das ist überall im Sport so. Ich will da jetzt auch keinen irgendwie, wie soll ich sagen?
Exposen,
aber kann sich ja jeder mal selber Gedanken machen, wie manche Sportler nach einem Muskelfaserriss 2 Wochen später auf einmal wieder spielen können. Ne? Also es findet überall statt. Im Bodybuilding ist es natürlich optisch relativ gut sichtbar. Was will ich dazu mitgeben? In jüngerer Zeit gibt es öfter mal Leute, die sich halt auf YouTube oder öffentlich hinstellen und darüber aufklären wollen. Was sie meiner Meinung nach tun, ist, die wollen Aufmerksamkeit und Klicks. Und je spektakulärer man das ausschmückt, umso mehr Klicks kriegt man halt. Das heißt aber nicht, dass alles, was sie sagen, wahr ist. Und vor allem finde ich es halt schade, wenn jemand anfängt mit einem Training, ist jung, hat vielleicht auch Ambitionen, mehr zu machen und sieht dann sowas und denkt, ich muss das machen, um da hinzukommen. Weil das ist eben oftmals nicht so. Mhm. Also es gibt immer einen Weg, mit Vernunft irgendwo hinzukommen, und es gibt den falschen Weg. Mhm. Also ich muss das jetzt halt irgendwie hier so verpacken, dass es ehrlich ist, aber ja. Auch nicht verharmlosend und auch nicht beschönigend. Mhm. Weiß nicht, ob ich das hingekriegt habe.
Doch, ich finde ganz gut eigentlich. Du hast vorhin schon eine Sache gesagt, auf die ich mich gerne nochmal beziehen würde. Und zwar haben wir eine kleine Premiere. Ich habe quasi eine Zuhörerfrage mitgebracht, bevor wir überhaupt die Sendung oder die Folge ausgestrahlt haben. Ich würde sie einmal kurz vorlesen. Menschen, die bisher wenig oder gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Bodybuilding haben, muss man erklären, dass der Traum eines jeden Athleten ist, einmal an dem größten Wettkampf der Welt, dem Mr. Olympia, teilzunehmen. Du hast sogar schon dreimal auf dieser Bühne gestanden und hast damit zu den besten Athleten deiner Klasse gehört. Wenn man den Wettkampf die letzten Jahre etwas verfolgt hat, kann man sagen, dass die ersten 3 bis 4 Platzierten oft, aber nicht immer, sich schon vorher herauskristallisiert haben. Mit welcher Motivation geht man in so einen Wettkampf, vor allem dann, wenn man vor der nächsten Saison steht?
Diese Klasse, in der ich gestartet bin, Classic Physik, die gibt es beim Mr. Olympia seit 2016, glaube ich. Das heißt, als ich es erstmal mitgemacht habe, war die noch sehr jung. Und mittlerweile, ein paar Jahre später, Chris Bumstead hat das Ding 6-mal gewonnen, ist der totale Überstar jetzt im Bodybuilding. Aber als ich es erst noch mitgemacht habe, ist er 2. geworden. Und da war das noch durchaus denkbar, dass ich da vorne mit dazukomme für mich. Dann hat sich das natürlich alles so etabliert irgendwann. Ne? Also bin dann 2-mal 11., 1-mal 12. Chris hat danach 6-mal gewonnen. Urs war jetzt, glaube ich, 4-mal Top 4. Und dann hat sich das so ein bisschen, wie gesagt, etabliert. Ich will nicht sagen zementiert, weil wenn einer von den Jungs ein Jahr schlechter kommt, dann ist er auch direkt wieder raus. Aber klar, irgendwann weißt du halt in einem relativ neuen Sport oder in einer relativ neuen Division, die es damals war, weißt du halt, so und so sind die Kriterien und das sind die Leute, die sind jetzt 23, 24, 25 und die sind mehrfach da gelandet. Dann kann man natürlich davon ausgehen, das wird weiterhin so sein. Ja, da kommt jetzt wahrscheinlich keiner mehr aus dem Nichts. Und die Jungs halt auch wie in Urs Kalitschinski, die genau wissen, was sie machen und immer vorne dabei sind und wo nie was verrutscht, da ist es eben unwahrscheinlich, dass der halt auf einmal 14. wird und du dann 3. Grundsätzlich glaube ich aber, ist es halt auch ein Fehler zu sagen, ich gehe nur dahin, wenn ich gewinnen kann. Weil du bist auf der größten Bühne der Welt. Du bist vielleicht der beste Europäer oder der beste Deutsche oder der beste aus deinem Land eben und bringst vielleicht deine beste Form, die du je gebracht hast.
Also würdest du nicht sagen, dass der Zweitplatzierte der erste Verlierer ist?
Ja, irgendwo schon, weil da kommen natürlich auch mehrere Sachen zusammen, aber wenn man jetzt so guckt, was ein Chris Bumstead eben verdient hat und was er für einen Status hat mittlerweile, dafür, dass er ja nur einen Platz besser war als der Zweitplatzierte, dann ist das natürlich exponentiell viel mehr. Aber er ist natürlich auch ein cooler Typ und ist auch sehr präsent und macht viel Social Media und macht das alles sehr, sehr gut. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber das an der Spitze ist das eben immer so, dass der gewinnt, in der Regel ein Vielfaches mehr davon hat, als der eine Zehntelsekunde langsamer war.
Mhm. Was für eine Studie für die Zukunft?
Naja, ich hoffe, dass ich gesund bleibe und weiterhin trainieren kann. Ich trainiere ganz grob trainiere ich wie früher, ne? Also genauso oft und gleiche Prinzip, natürlich viel weniger, viel leichter, weniger intensiv. Ich esse ungefähr so wie früher und wenn du mich jetzt so fragst, aus dem Bodybuilding-Kontext heraus, dann hoffe ich eben, dass ich gesund bleibe und so weitermachen kann, dass das Geschäft weiterläuft, dass meine Familie gesund ist, das Übliche.
Dann erklär mir doch mal vielleicht, also du hast gerade schon gesagt, du hast es schon so ein bisschen zurückgeschraubt, aber du ziehst es eigentlich immer noch sehr eisern durch. Ist das was, weil das eine Art Routine ist, die schwerer nicht umzusetzen ist, als sie umzusetzen? Oder ist da schon immer noch der Ansporn da zu sagen, vielleicht stelle ich mich auch nochmal auf die Bühne?
Ja, alles. Also das ist einmal so 30 Jahre fast Routine jetzt. Wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich muss ein paar Mal essen gehen, so beim ersten Mal ist es noch cool und dann fängt es an, mich zu nerven, dann hätte ich lieber wieder meinen Reis mit Hühnchen. Ich mag die Routine so eigentlich, wie sie ist. Ich habe auch natürlich meine Ansprüche an mein Aussehen zurückgeschraubt, aber ich führe zum Beispiel immer noch ein Trainingstagebuch und ich will schon auf dem Level, den ich jetzt habe, der weit unterhalb von meinem Höchstlevel ist, aber da will ich schon so bleiben eigentlich. Und ja, dann ist ein bisschen ein Ego-Ding, weil ich stehe ja immer noch so einigermaßen in der Öffentlichkeit und da will man natürlich immer noch ein bisschen was darstellen so und so zumindest grob noch die Maße haben. Aber es ist tatsächlich für mich leichter, in der Routine zu bleiben, als da rauszukommen.
Mhm. Ja, lieber David, vielen Dank, dass du da warst.
Also war's schon.
Fast.
Ich habe ja noch nicht mal leer getrunken. Ja.
Oh nein. Aber du hast auch noch einen Augenblick Zeit. Denn bevor ich dich entlasse sozusagen, darf jeder Gast am Ende noch bei mir durch die Schnellfragerunde.
Mhm.
Und wenn du bereit bist, dann können wir gerne starten.
Was gibt's da für Regeln?
Es sind Entweder-Oder-Fragen.
Mhm.
Das war's, ganz einfach. Bereit?
Mhm.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule, aber Frühaufsteher finde ich eigentlich cooler.
Stadt oder Land leben?
Land.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Erholung.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Ganz schwer. Kann ich jetzt sagen.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Leg Day oder Rest Day?
Wenn Leg Day ist, Leg Day. Und wenn Rest Day ist, Rest Day. Nach dem Leg Day gerne lieber Rest Day.
Nie wieder Milchreis ohne Milch oder nie wieder Flexpresso?
Dann würde ich auf den Milchreis verzichten.
Was ist typisch David?
Meine Frau wird jetzt sagen, meckern. Jemand anders wird was anderes sagen.
Ich glaube, nach unserem Gespräch kann ich auf jeden Fall sagen, Disziplin.
Also da würde ich dann auch wieder meckern, weil ich sehe natürlich, wo ich zu wenig Disziplin habe. Ne? Also es gibt manche Bereiche im Leben, wo ich sagen würde, ja, wahrscheinlich sogar extrem. Und wir hatten ja eben kurz das mit dem Frühaufstehen zum Beispiel. Da denke ich, da fehlt es dann wieder ein bisschen an Disziplin manchmal. Man kann das nicht immer, also manche schaffen das, ne? Das komplett zu übertragen, die Sportkarriere dann irgendwann aufs Geschäftsleben und auf andere Sachen. Aber es ist eben nicht so einfach. Also es ist interessant, wie man auf der einen Seite eine Disziplin hat, die für die meisten Leute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Und auf der anderen Seite hätte ich nicht die Disziplin, 40 Jahre lang morgens ins Büro zu gehen.
Ich glaube, da ist ein Wort ganz entscheidend und das ist Leidenschaft.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, vielen Dank.
Danke auch.
Also wenn eine Sache heute einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, dann war es die Ruhe und die Gelassenheit, mit der David hier heute im Podcast mein Gesprächspartner war. Diese eiserne Disziplin, die ihn jetzt seit, wir rechnen mal kurz zurück, über 30 Jahren fast in seinem Leben begleitet. Die frühe Leidenschaft und Motivation, schon seit Kindertagen, die er dafür gefunden hat und vor allem aber auch, dass er das bis heute, auch wenn er ja gar nicht mehr aktiv ist, so weiter durchzieht, weil es für ihn einfach Routine ist, weil es für ihn ein Lifestyle ist. Mit Sicherheit auch die Leidenschaft, die ihn immer dabei gehalten hat. Aber eigentlich auch am schönsten zu sehen ist es, dass er als Jugendlicher schon den Wunsch formuliert hat, ich möchte auch eines Tages mal in so einer Zeitschrift sein und das tatsächlich geschafft hat. Und bis zu seinem ersten Profi-Wettkampf ja auch 20 Jahre vergangen sind fast. Und das ja auch einfach zeigt, wie hoch diese Motivation ist und die Leidenschaft, mit der er das Ganze verfolgt. Wenn ich jetzt überlege, was ich heute aus der Folge für mich mitnehme, dann ist es ein bisschen schwer zu greifen, weil David und ich, glaube ich, einen komplett unterschiedlichen Lifestyle pflegen. Wir grundsätzlich verschiedene Vorstellungen von Genuss, glaube ich, haben. Was man trotzdem, glaube ich, mitnehmen kann, ist, einen Traum zu haben und den umsetzen zu wollen, die Geduld, die Eisernkeit und die Disziplin dran zu bleiben und auch irgendwie schön zu sehen, dass man sich so lange für etwas motivieren kann. Und ich glaube, was dabei hilft, das hat er ja eigentlich auch gesagt, ist halt eben die Routine. Und vielleicht sollten wir uns alle nochmal so ein bisschen überlegen, haben wir überhaupt eine Routine in unserem Alltag? Unterstützt sie uns? Oder gibt es da vielleicht ganz einfache Stellschrauben, die uns dabei helfen, noch mehr aus uns rauszuholen? Und das ist doch eigentlich ein ganz guter Ansatz.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.